Wir hören die Lesung aus dem Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja im 2. Kapitel. Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lass uns wandeln im Lichte des Herrn. Halleluja! Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Halleluja!
Schreibe einen Aufsatz über deine Träume. Diese Aufgabe haben, denke ich, im Laufe der Jahre, Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte, na gut, sagen wir mal Jahrzehnte, viele, viele Schüler bekommen. So auch Tommy. Tommy lebte in den 50er Jahren irgendwo in einem Dorf in Schweden und er ging in eine Dorfschule. Und für Tommy gab es viel, wovon er träumen konnte, aber wenig, worauf er seine Träume bauen konnte. Denn seine Familie war arm und hatte häufig umziehen müssen. Immer dorthin, wo der Vater Arbeit fand. Und so hatte Tommy eigentlich sehr, sehr wenig richtige Freunde. Und in der Schule, naja, da war er hoffnungslos hintendran. Aber Träume hatte er. An diesem Abend, da strengte sich Tommy ganz besonders an mit seinem Aufsatz. Wenn ich einmal groß bin, dann will ich Künstler werden. Und ich will in einem Haus auf dem Lande wohnen, das ich selbst gebaut habe. Und ganz sorgfältig zeichnete er für den Aufsatz Skizzen, wie das Haus denn aussehen sollte. Und er war mächtig stolz, als er am nächsten Tag seinen Aufsatz bei dem Lehrer abgab. 3 Tage später bekam er seinen Aufsatz zurück. Mit einer roten, fetten 6 unten drunter. Als der Unterricht vorbei war, ging er völlig geschockt zu seinem Lehrer nach vorne und sagte, warum habe ich denn eine 6 auf meinen Aufsatz bekommen? Völlig fassungslos. Naja, das ist ein völlig unrealistischer Traum für einen Jungen wie dich, sagte der. Du bist arm. Du hast so gut wie keine Schulbildung und eine künstlerische Begabung hast du bestimmt nicht. Was weißt du denn schon vom Hausbau? Nein, wenn du deinen Aufsatz über einen etwas realistischeren Traum schreibst, dann kann ich dir auch eine bessere Note geben. Tommy wusste nicht, was er tun sollte. Er dachte die ganze Zeit auf dem Heimweg darüber nach und auch den ganzen Nachmittag. Und am Abend, beim Zubettgehen, da fragte er seinen Vater, was soll ich machen? Der Vater setzte sich an die Bettkante, sah Tommy ernst an und sagte, Tommy, das ist dein Traum. Und du musst wissen, wie wichtig er für dich ist. Am nächsten Morgen gab Tommy denselben Aufsatz noch einmal ab und sagte, Sie können bei Ihrer Note bleiben, ich bleibe bei meinem Traum. 30 Jahre später erzählt Tommy das 20 Kindern, die zu ihm in einen Malkurs gekommen sind. Und er sagte zu ihnen, das erzähle ich euch, nachdem ihr zu mir in ein Haus auf dem Land gekommen seid, das ich selber gebaut habe. Und morgen zeige ich euch die Bilderausstellung mit den Bildern, die ich gemalt habe. Und schaut mal da, über dem offenen Kamin. Da hängt eingerahmt mein Aufsatz von damals. Den habe ich mir aufgehoben. Das soll mich immer daran erinnern, dass ich meine Träume niemals aufgebe. Und ihr sollt euch eure Träume auch von niemandem stehlen lassen. Das ist eine Geschichte, die ich letzte Woche im Rahmen vom Konfirmandencamp für Mitarbeiter am Morgen erzählt habe. Eigentlich eine kleine Predigt für sich. Und wem das, was ich jetzt sage, was jetzt kommt, nicht sagt, der hat zumindest schon mal etwas, was er mitnehmen kann heute. Denn es kommt natürlich noch etwas, denn wir haben ja den Predigttext, diesen Predigttext aus Jesaja 2, 1 bis 5, dieser Traum von Jesaja, von einer besseren Welt. Und die Geschichte, die fiel mir ein, als ich diesen Predigttext las und dachte, die muss ich erzählen. Denn wenn man diesen Traum von Jesaja, von einer besseren Welt, liest oder hört, dann kann man genauso kopfschüttelnd wie der Lehrer davor sitzen und sagen, hallo, geht's nicht etwas realistischer? Träumerei, 6 Sätzen. Das Königreich Juda, so 700, 750 Jahre vor Christi Geburt, war ein Ländchen im Vergleich zum Großreich der Assyrer im Norden. Von der Fläche her und erst recht, was die Macht anging. Und Israel, das war ein Völkchen im Vergleich zu den Ägyptern im Süden als Großmacht. Israel war ein Spielball zwischen den Großmächten im Norden und im Süden, im Westen das Mittelmeer, im Osten die arabische Wüste. Aber es war ein wichtiger Weg, ein Handelsweg. Dass allerdings die Völker nach Jerusalem ziehen und nach dem Willen Jahwes fragen werden, das erntete bei den Völkern vielleicht ein müdes Lächeln, wenn nicht sogar ein lautes Lachen. Was soll das denn? Und letztlich dachten viele im Volk Israel selber auch schon so. Wer bestehen und wer weiterkommen wollte, der orientierte sich am Willen und am Zeitgeist dieser maßgeblichen Völker, die alles bestimmten. Politisch, wirtschaftlich, und auch sonst fragte man nach dem, was in der Welt drumherum so angesagt war, viel mehr als nach Gottes Willen. Gottesdienst, sicher, das feierte man. Aber der Alltag sah ganz anders aus. Der politische und der gesellschaftliche sowieso. Und so wurden die Reichen immer reicher und die Armen wurden immer ärmer, die Starken wurden immer schwächer und die Schwachen mussten sehen, was übrig blieb. Du musst mit den Wölfen heulen und du musst den Haien zu Willen sein, sonst fressen sie dich. So dachten viele. Und die anderen, die das nicht so erfolgreich tun konnten, da sagten sich viele so im kleinen Volk, ach lasst uns saufen und fressen, denn morgen sind wir tot. Die Völker mit ihren Mächtigen werden zum Berge des Herrn gehen und nach Weisung fragen, nach Gottes Wort, werden zurechtgewiesen und werden sich zurechtweisen lassen, Schwerter zu Pflugscharen, Spieße zu sicheln, nie wieder Krieg? Was für eine Träumerei. 6 Sätzen. Geht's nicht etwas realistischer? Und ich stelle mir vor, Jesaja würde später, viel später, wieder nach Jerusalem kommen und würde durch die Stadt gehen, zum Beispiel zu Jesu Zeiten oder heute. Was würde er sehen? Was würde er mitbekommen? Wie würde es ihm gehen? Wäre er entsetzt von der neuen Großmacht Roms, die jahrzehntelang, ja jahrhundertelang dieses kleine Land Israel wie viele andere besetzte und unterdrückte? Der römische Friede, die Pax Romana, zu Zeiten des Kaiser Augustus, ja, da gab es tatsächlich keine großen Kriege, lange, lange Zeit, ganz ungewöhnlich. Aber zu welchem Preis? Sobald irgendetwas nach Unruhe und Revolte roch, wurde es brutal mit Waffengewalt niedergeschlagen und im Keim erstickt. Und nach Jerusalem waren die Römer garantiert nicht gekommen, um nach dem Willen Gottes zu fragen, sondern ihren Willen diesem Volk aufzuzwingen. Sollten doch die Juden glauben, was sie wollten, solange sie nur friedlich und untertänig waren und ihre Steuer zahlten. Vielleicht Oder ich denke sogar garantiert? Hätte Jesaja sehr genau auf diesen Mann aus Nazareth geschaut, der von sich sagte, er sei das Licht der Welt, und wer ihm nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln tappen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin sicher, er hätte gestaunt über Jesus, der von sich selbst als dem Menschensohn redete. Das ist kein Begriff von Jesaja, sondern aus dem Propheten Daniel und bedeutet nicht weniger, als dass Jesus von sich sagte, er ist der Weltenherr und der Weltenrichter, der zurechtbringt und der letzten Endes richten wird, der richtungsweisend, letztgültig richtungsweisende Weisung von Gott her gibt und der nach Jerusalem gekommen war. Vielleicht hätte Jesaja sich an das erinnert, was er selber über den Kommenden gesagt hatte, als er sagte, über denen, die da wandeln im finstern Lande, scheint es helle. Denn uns ist ein Sohn geboren, ein Kind ist uns gegeben und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Hätte er in Jesus den leidenden Gottesknecht erkannt, von dem in Jesaja 53 die Rede ist? Der die Schuld der Welt trägt und der den Tod überwindet, aufersteht und durch den von Jerusalem aus die Liebe Gottes in die Welt geht. Sicher, die Völker waren nicht zu Jesu Zeiten nach Jerusalem geströmt und gekommen, aber durch diesen Jesus nach seinem Sterben und Auferstehen ging die Botschaft von der Liebe Gottes von Jerusalem aus in alle Völker, und Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen und Völker wurden zu einer weltweiten Kirche, die von der Liebe Gottes leben, eine Liebe, die stärker ist als der Tod, die nicht tot zu kriegen ist, trotz allem Unrecht, die sich am Ende, wie Jesus gesagt hat, durchsetzen wird gegen alles andere, weil es die Liebe Gottes ist und auf die am Ende letztendlich alles zuläuft in Ewigkeit. So habe ich mir gedacht. Würde er aufmerken und merken, Mensch, das war nicht alles umsonst. Und dann habe ich gedacht, na und heute? Wenn er heute durch Jerusalem ginge, dann wäre er bestimmt erschreckt über die Selbstmordattentate und über die Raketenangriffe in Israel und Palästina, über die Metalldetektoren, die auf dem Tempelberg nach Mordwaffen suchen sollen, weil das geschieht. Er wäre entsetzt über die Zerstörung in Syrien und überhaupt im Nahen Osten, was da alles so abgeht oder eben nicht mehr möglich ist. Über die endlosen Flüchtlingsströme und das millionenfache Leid. Da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, er würde auch wahrnehmen, wie Pilger aus aller Welt nach Jerusalem kommen, Juden, Christen, Moslems, um dort an den heiligen Städten Gott anzubeten. Und er würde feststellen, wahrscheinlich erstaunt feststellen, dass weit über 2 Milliarden Juden und Christen in aller Welt seine, Jesajas Worte, heute immer noch hören, lesen und verehren. Und viele mit der Hoffnung, dass sie sagen, möge doch dieser Traum endlich Realität werden und sich erfüllen. Sicher würde er feststellen, dass es viel, viel schrecklichere Waffen als Spieße und Schwerter und Wagen gibt. Aber er würde auch bemerken, der Traum lebt. Und er würde sagen, und spätestens jetzt wachen Sie bitte auf, wenn Sie eingeschlafen sind, er würde sagen, ja. Dieser Traum lebt, weil es nicht mein Traum ist, es ist Gottes Traum. Es ist der Traum Gottes und diesen Traum gibt Gott nicht auf. Ich sollte ihn verkündigen, sagt Jesaja, in meiner Zeit voller Ungerechtigkeit, voller Kriege, voller Leid und voller Gottlosigkeit. Und ihr sollt diesen Traum in eurer Zeit wachhalten und weitersagen. Und ihr sollt ihn zu eurem Traum machen. Ihr sollt Gottes Traum leben mitten in der Wirklichkeit eurer Welt. Denn Gott gibt seinen Traum nicht auf. Gott gibt sein Volk nicht auf. Gott gibt uns Menschen nicht auf. Gott gibt diese Welt immer noch nicht auf. Und Gott will, dass ihr seinen Traum lebt. Dass ihr zu ihm kommt und nach seinem Willen fragt. Dass ihr seinen Willen in euer Leben hineinnehmt und wirklich nicht nur hört, sondern fragt und umsetzt. Denn Gottes Traum macht den Unterschied in dieser Welt schon heute. Und das wird deutlich, wenn man hört und wenn man liest, was Jesaja noch zu sagen hat, außer diesem Traum. Er redet die Wirklichkeit nicht schön. Er redet die Ungerechtigkeiten und das Leid nicht einfach weg mit seinem Traum. Er klagt sie an. Er ruft zur Umkehr. Hört, was er sonst noch zu sagen hat. Ach, wie ist zur Hure geworden die treue Stadt Jerusalem? Sie war voll Recht. Gerechtigkeit wohnte darin. Nun aber Mörder. Dein Silber ist Schlacke geworden und dein Wein ist mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen. Sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwensache kommt nicht vor sie. Wie es im Gesetz steht, im Willen Gottes, im Bund. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken auf Kosten anderer, bis kein Raum mehr da ist und ihr allein das Land besitzt. Ja, weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer Süß und aus Süß Sauer machen. Weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer starkes Getränk zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Darum wie Feuer, wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und Stoppeln vergehen in der Flamme, so wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie der Staub. Denn sie haben verachtet die Weisung des Herrn Zebaoth und sie haben gelästert die Rede des Heiligen Israels. Man könnte das ganze Buch des Propheten lesen und merken, wie er sagt, Leute, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Hört ihr nicht Gottes Wort und tut es, werdet ihr vergehen. Und er sagt denen mit anderen Worten, wer mit den Wolfen heult und wer den Haien zu Willen ist und sich selber so verhält, der wird nicht weiterkommen am Ende. Der wird vergehen, weil er wird im Gericht Gottes nicht bestehen. Wer aber umkehrt und nach Gottes Willen fragt und danach lebt, der wird gerettet werden, der wird leben. Selig sind die da Leid tragen, hört er Jesus sagen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und die dürstet nach Gerechtigkeit, dass jeder und jede zu seinem Recht kommt und das bekommt, was er und sie braucht, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und selig sind sogar, ja, selig sind sogar die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Träumerei? Sechs Sätzen? Ist es weltfremde Träumerei, wenn Martin Luther King 1963 vor Hunderttausenden sagt, heute sage ich euch, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander an einem Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass meine kleinen vier Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach der Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Das ist unsere Hoffnung. Und mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammen zu arbeiten und zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen vielleicht sogar zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. Das war nicht nur Martin Luther Kings Traum. Das ist Gottes Traum, den Martin Luther King aufnimmt und um Gottes Willen mitträumt. Und man kann sich schon fragen, ist das denn nur weltfremde Träumerei, wenn in Liberia, also an der Westküste Afrikas, Menschen in einem kirchlichen Projekt tätig werden, in einer Umgebung, wo 10 Jahre Bürgerkrieg war, der Frieden muss immer noch von Blauhelmen gesichert werden, Elend und Hunger ist da. Wenn Menschen in einem kirchlichen Projekt aus 4 Zentimeter großen Patronen kleine Kreuze machen und aus größeren Patronen bis hin zur Granatenpatrone noch größere Kreuze machen und das Wort von den Schwertern zu Pflugscharen und von den Spießen zu Sicheln auf ihre ganz eigene Art wörtlich nehmen und umsetzen. Das ist gewiss nicht der Friede und der Himmel auf Erden. Aber es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass der Traum Gottes lebt und dass diese Menschen davon leben, ihre Hoffnung bekommen und gleichzeitig ein Einkommen zum Leben in Frieden. Tommy hat seinen Traum nicht aufgegeben. Martin Luther King auch nicht. Er hat sogar sein Leben dafür gegeben. Aber Gott gibt erst recht seinen Traum nicht auf, weil er die Welt nicht aufgibt und uns Menschen nicht. Und er lädt uns ein, nicht nur zu sagen, schöner Text, interessante Predigt oder auch nicht, sondern er lädt ein, dass wir diesen Traum mitträumen und mitleben, uns herausfordern lassen, in unserem Alltag nach seinem Willen zu fragen, nicht nur im Gottesdienst am Sonntag. Und er fordert uns auf und er fordert uns heraus zu schauen, wo können wir denn Licht und Salz in unserer Welt, in unserem Alltag sein. Und dann haben meine Frau und ich zusammengesessen gestern Abend nochmal, ich habe ihr die Predigt vorgelesen und sie sagte, kann es nicht etwas konkreter gehen? Was heißt denn das? Und wir haben überlegt, da sind wir sicherlich nicht fertig, ich lade sie ein, da weiter mit drüber nachzudenken. Wir haben gedacht, bestimmt ist es keine weltfremde Träumerei, wenn die Mümis, also Münch und Müller, für alle, die sie nicht kennen, über lange Zeit, über 3 Monate, immer wieder Frau Kormann in Marzahn besuchen, wenn Frau Suthoff und Frau Larsen sie hier im DRK-Heim Tag für Tag besuchen auf ihrem letzten Weg zum Sterben hin. Und das in der Hoffnung, dass, das nicht aufs Ende zugeht, sondern auf die ewige Gemeinschaft mit Gott in Hoffnung und getröstet sie begleiten. Es ist keine weltfremde Träumerei, wenn Frau Prinz und Frau Plocke und Frau Wagner Sonntag für Sonntag den eine Weltladen öffnen, um für Gerechtigkeit und fairen Handel ihren Beitrag zu leisten und sei er noch so punktuell, lokal und klein? Und bei uns in der Gemeinde ein Bewusstsein zu stärken, dass wir uns überlegen, wo kaufen wir denn ein und was kaufen wir und was gebrauchen wir und was fördern wir? Und es hat sicherlich mit Gottes Traum zu tun, von einer besseren Welt und Gerechtigkeit, dass wir zur Wahl gehen, wenn gewählt wird. Und dass wir uns anschauen, welche Programme haben denn die Parteien, die wir da wählen? Und was wird denn da angestrebt? Was steckt dahinter? Was wollen die erreichen? Und es macht wirklich Sinn von Gott her, um Gottes Willen Sinn zu überlegen, nicht nur wofür geben wir unser Geld aus, sondern auch zu gucken, legen wir denn unser Geld an und was wird damit mit unserem angelegten Geld unterstützt? Was fördert Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung von Gottes Schöpfung? Und was können wir dazu beitragen? Ja, Gott lädt uns ein, seinen Träumen mitzuträumen und ihn zu leben, mitten in der Wirklichkeit unserer Welt, im Großen wie im Kleinen. Nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern in unserem Alltag Licht und Salz der Erde zu sein. Deshalb kommt. Kommt nun, ihr vom Hause Jakobs und ihr Christen all, und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus, der dieses Licht ist. Und die Liebe Gottes, die zur Gerechtigkeit und zum Frieden führt in Ewigkeit. Amen.